Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Ja, hallo und grüezi, Schweiz. Kleine Quizfrage zum Start. Welches Nachbarsland von uns hat gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie wir? Richtige Antwort: Österreich. Beide haben ein bisschen mehr als 9 Millionen Menschen. Aber jetzt kommt's. Austria produziert im Jahr mehr als doppelt so viel Wein wie die Schweiz, viel mehr sogar. Und das ist umso beeindruckender, weil der Absatzmarkt von Wein aus Österreich in den 80er Jahren durch einen riesigen Skandal auf fast null abgestürzt und sein Ruf weltweit zerstört war. Aber mit viel Fleiss und überzeugender Qualität haben sich die österreichischen Winzerinnen und Winzer in den letzten Jahren regelrecht in Weinhimmel aufkatapultiert und sind sogar zu eigentlichen Stars geworden. In jeder Ausgabe von unserem Weinfach-Podcast haben wir einen Gast, der sich richtig gut mit dem aktuellen Thema auskennt. Nicht zuletzt darum, weil sie selber dort gearbeitet hat, die Sache Österreich. Ist Geschäftsführerin von der Mövenpick-Filiale im Kanton Luzern, Andrea Müller bei uns. Servus!
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich heute hier da sein darf und das Weinland Österreich vorstellen.
Ich stelle die steile These auf, Andrea. Österreichischer Wein ist heute qualitativ so hochstehend, weil man eben nie mehr so einen Glykolskandal aus dem Jahr 1985, wo Wein gepanscht worden ist, erleben will.
Ist vielleicht so, aber es gibt ganz sicher noch Haufen andere Gründe, dass der Wein von Österreich mittlerweile mehr als nur ein Trend ist. Super toller Wein.
Ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe und es freut mich auch, dass in der heutigen Folge nicht nur Frauen in der Überzahl sind, sondern vor allem auch der Kanton Luzern. Hallo Karin Frautschi.
Hallo zusammen. Genau, der Kanton Luzern, wie man so schön hört, ist natürlich meine Heimat. Und Emme kenne ich natürlich auch sehr gut. Ich bin im Dorf nebenan aufgewachsen und habe in Emme und Emmenbruck auch meine Banklehre gemacht damals. Darum kenne ich so gut wie meine eigene Hosentasche.
Und wie wie gut kennst du die Weinregion Österreich?
Da muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich bis jetzt noch nie so fest auf dem Radar gehabt. Österreich verbinde ich vor allem mit sehr gutem Essen, wie Wiener Schnitzel, Käse, Spätzle, Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn. Oder mein absolutes Lieblingsding in Österreich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob man dort auch Wein dazu trinken, aber die berühmte Nachmittagsjause. Das finde ich super.
Ja, ja, also Andrea, das die Österreicher trinken da schon morgen, sind so ein bisschen alles so eingestellt.
Ich kann gerade sagen, morgen, mittags, abends, wie geht's dort natürlich.
Das klingt fantastisch.
Aber sag mal schnell, Karin, wie hast du dich bis jetzt mit dem Thema Österreich und Wein auseinandergesetzt? Ist das überhaupt etwas gewesen, was dich beschäftigt hat oder wirklich nur am Rand?
Bis jetzt eher nur am Rand. Ich war vor ein paar Jahren mal zum Beispiel in Wien mit einer Kollegin in der Ferien. Da haben wir natürlich auch zum Essen ein gutes Glas Wein getrunken. Eher Rotwein, so ein bisschen zu dem schweren Essen zu Österreich. Und sonst habe ich es wirklich noch nicht gross auf dem Radar gehabt und bin jetzt auch gerade erstaunt, als ich das mit dem Skandal gehört habe. Aha. 1985 war natürlich noch lang vor meiner Zeit gewesen, aber ja, erstaunt mich sehr zu hören, dass es das dort gegeben hat. Haben Sie da auch ein paar ins Gefängnis müssen, oder wie ist das?
Also mindestens ist der Skandal wochenlang auf der Titelseite in der ganzen Presse umeinander geschleikt worden. Und es war wirklich etwas gewesen, wo man weltweit nachher gesagt hat, man trinkt einfach kein österreichischen Wein mehr. Also es war wirklich da ganz brutal gewesen, Andrea.
Es war extrem brutal gewesen. Man hat sogar in gewissen Ländern wirklich einfach den Wein weggeleert. Gesagt, ein österreichischer Wein, wir können ihn nicht mehr verkaufen. Was machen wir jetzt damit? Und ist somit weggeleert worden. Wo heutzutage natürlich undenkbar ist, würden wir nie mehr machen. Aber dazumal hat man das so, es ist das so verankert gewesen, der Kopf der Leute.
Ja.
Und das braucht dann schon ein paar Generationen, bis es wieder rausgewachsen ist. Aber ich hätte ja versichern können, du wirst heute noch dein Wunder erleben mit österreichischem Wein. Wirklich, was da gegangen ist in den letzten Jahren, das ist unglaublich.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Andrea Müller, du bist heute Geschäftsführerin von der Mövenpick-Filiale Emmen. Hast aber mal in der berühmten Weinregion Wachau, rund 80 Kilometer von Wien entfernt, geschafft. Was hast du dort genau gemacht und auf welchem Weingut?
Jeder, der ein Wien war, besuchen, wie du jetzt, nehmt euch die Stunde raus, fahren mit dem Zug Richtung Wachau und geht dort einst wirklich mit dem Velo durch die ganzen Weinberge durch. Ich habe auf der Weingut Domäne Wachau geschafft. Das ist eines der grössten Genossenschaften, die wir haben in der Wachau. Ich habe dort täglich 2 bis 3 Kellerführungen gemacht, teilweise im schönen Wetter Riedenwanderungen. Das heisst, Rieden sind die Einzellagen, die man dort hat. Und sind wir durchspaziert und haben passend natürlich den Wein dazu degustiert. Oder aber auch Zillenfahrten. Zillenfahrten, das kann man sich so wie in Thailand die Tuk-Tuk, die Holzboote vorstellen, wo man eigentlich wirklich darauf durch die Donau gefahren ist und so eigentlich den Wein passend degustiert hat zu den Lagen, die wir gesehen haben.
Und wie lange bist du da gewesen?
1,5 Jahr.
Wow!
Genau. Also ich habe es eigentlich miterlebt, wie die Blüte ist von der Rebe bis hin zu den Trauben, bis wir es geerntet haben, bis man Wein daraus gemacht hat und dann nachher die Flaschen abgefüllt hat.
Tönt also nicht nur noch arbeiten, sondern so ein bisschen arbeiten mit Ferienfeeling, so wie ich mir das vorstelle.
Genau, genau.
Es ist so aber gewesen. Auch harte Arbeit, oder? Also ich meine, ich weiss, was es heisst, wenn man Fässer putzen muss, wenn man schauen muss, dass alles mit der Hygiene stimmt. Wie hast du das erlebt?
Extrem. Also es ist ein Knochenjob, das muss man wirklich so sagen. Und halt in der Wachau mit diesen steilen Lagen, mit diesen Terrassen, noch ein viel strenger. Also es ist wirklich Spitzensportlerleistung, die man dort erbringt.
Mhm. Welche Stellung hat denn die Wachau ganz generell für das ganze Weinland Österreich?
Sie gehört zu den bedeutendsten Weinregionen in ganz Österreich. Mit 1300 Hektaren, das klingt nicht nach viel, aber hat dafür nationalen wie auch internationalen Ruf. Man kennt es in den verschiedensten Ländern. Sie sind bekannt dadurch, aber weil sie die Weinqualitäten in besten Qualitäten haben. Wir haben auch gerade bei der Riesling, teilweise auch grünen Wertliner, extrem langes Lagerpotenzial, wo die Wein eigentlich wirklich trinkreife, perfekt dazu ist.
Du hast jetzt gerade die Weisswein-Sorte Grünenfeldliner angesprochen. Es ist die wichtigste und die häufigste Rebsorte in Österreich und wird im Ausland, Karin, auch viel als österreichische Nationalsorte angeschaut. Also wenn du irgendwie einen Australier fragst, gib mir eine Weinsorte von Österreich, dann sagt er vielleicht, wenn er sich ein bisschen auskennt mit Wein, Grünenfeldliner, den gibt es ja nur in Österreich. Meint man. Und genau so einen Klassiker, so einen weissen Klassiker aus der Wachau hast du uns mitgebracht. Andrea, was ist das ganz genau?
Ich habe jetzt hier einen grünen Wettliner. Das ist ein Federspiel von Franz Hirzberger mitgebracht. Und der Jahrgang ist ein 2023er.
Du hast gesagt, Federspiel. Was bedeutet das genau?
Genau, beim Federspiel muss ich das jetzt ein bisschen ausweiten. Es gibt 3 verschiedene Kategorien, die du eigentlich nur in der Wachau brauchst. Das wäre eines die Steinfeder, Federspiel und das Smaragd.
Hm.
Wir fangen beim einfachsten, beim leichtesten an, das wäre die Steinfeder, benannt nach dem Steinfedergras, das überall in der Wachau wächst. Es geht sich aus, das ist wirklich ein ganz feines Dekogras wie von der IKEA. Ist naturgeschützt, das darfst du nicht abschneiden. Und das ist eigentlich namensgebend für die erste Kategorie, die Steinfederkategorie. Die tust du eigentlich als erstes lesen in der Wachau und die hat maximal 11,5 Volumenprozent. Das heisst,
okay,
mit ein bisschen weniger Zucker in dem Sinn.
Mhm.
Und dann kommst du zum Federspiel. Das Federspiel ist eine Attrappe, benannt nach einer Attrappe, die du früher zum Falkenjagen gebraucht hast. Das liest man, ich sage maximal darf die 12,5% Alkohol haben. Das heisst, du kannst ein Federspiel zwischen 11,5 und 12,5% machen.
Ah, das ist so ein bisschen strange.
Genau, du kannst eben ein Federspiel machen, das 12,5% hat.
Nicht mehr als 12,5.
Nicht mehr, genau. Das Maximum ist 12,5.
Mhm.
Und jetzt kommt eigentlich so die höchste Kategorie in dem Sinn. Das wäre der Smaragd. Benannt nach diesen kleinen, herzigen Smaragd-Eidechsli, die überall in der Wachau leben. Also die, okay, wirklich, die scheinen so grün, teilweise sogar bläulich, wie so ein Diamant. Wie ein Smaragd. Und das ist die höchste Kategorie. Die wird auch als letzteres, also sage jetzt vor einer Trockenbeere oder vor einem Eiswein, wird das gelesen.
So spät? Also irgendwann, also Oktober, November, so?
Sagen so Ende Oktober, fährt man.
Okay.
Also teilweise, genau, okay, je nach Jahr halt, sind sie teilweise jetzt schon dran in der Wachau, bei diesem Jahrgang am Lesen, aber man hat schon eher Ende Oktober, dass man dort ein Smaragd liest. Die können von 12,5 aufwärts haben. Also es gibt auch Smaragd, die 12,5 Volumenprozent haben, aber die meisten haben 13,5.
Also das heisst, wenn man jetzt einen Smaragd bestellt oder kauft, weiss, genau, man, es hat eher ein bisschen einen grösseren Alkoholgehalt.
Genau, vor allem ist es ein bisschen breiter, die sind meistens wirklich im Gaumen ein bisschen cremiger, wo hat sie jetzt Federspiel, wo wir hatten, eher so ein bisschen verspielter
ist. Und schön ist, da auf der Etikette hinten drauf steht auch noch gelesen, 16. bis 25. Oktober und 6. bis 8. November 2023.
Steht sogar.
Ja,
also,
steht drauf. Ja.
Das sieht man normalerweise nicht auf den Weinflaschen, oder? Das ist jetzt speziell für den Wein.
Genau.
Ja.
Und wie gesagt, jetzt im November gelesen hast du ja gesagt, gell? Ja. Aber du kannst auch dort aufs Federspiel machen, je nach Jahrgang.
Also halt, auch dort musst du noch nicht den Smaragd unbedingt wollen, ja, sondern genau, es geht auch noch mit
es
dem Federspiel.
Es geht effektiv um sogar einen Zuckergehalt, den du in den Trauben drin hast.
Genau,
in dem Sinn.
Öxlikar.
In Österreich heisst das der KMW. Das ist Kloster.
Hey, in der Schweiz heisst es
genau.
Und aber ist es dann auch so, dass man irgendwie merkt, ah, jetzt hat man ein bisschen weniger aus den letzten Jahren Smaragd gehabt. Dieses Jahr machen wir eher einen Smaragd draus oder eher ein Federspiel oder wie ist das?
Es gibt eigentlich recht prädestinierte Lagen in der Wachau. Ich sage jetzt, eine der besten ist zum Beispiel die Achleiten oder es gibt den Singerriegel. Diese Lage, da wird meistens wirklich ein Smaragd draus gemacht, weil es die prädestinierten Lagen sind. Man will auch das Beste daraus rausholen und mit einem kräftigen, ein cremigen, mineralischen Wein machen. Mhm. Wo es halt wieder andere Lagen sind, die sagen, okay, die sind eben ein verspielter, die haben nicht so viel Sonneneinfluss oder haben auch andere Bödenart, wo man dann eher ein Federspiel wieder macht. Hat aber, ich sage jetzt, Einfluss von der Qualität. Man kann auch irgendwo einen Smaragdwein machen, irgendwo der Donau bei Schwemmlandböden, wo es halt nicht so hoch konzentriert ist. Es geht eigentlich eher wirklich um den Lesezeitpunkt und wie viel Zucker es drin hat.
Jetzt bin ich also sehr gespannt auf den Nationalwein von Österreich. Das klingt vielversprechend.
Zu was kann man den trinken, liebe Andrea? Und wann soll man den trinken?
Zuvor gerade das beste Beispiel kommt zu einer Jausenplatte. Also wirklich so etwas passt das wunderbar dazu. Man kann zum Beispiel aber auch zu einem schönen Wiener Schnitzel kann man das trinken. Ich finde es eigentlich wirklich ein grosser Allrounder, ein grüner Veltliner. Man kann es zu verschiedensten Sachen dazugeben, weil er halt dann schon eine schöne Würze hat im Glas.
Also das heisst, jetzt eben eher zu dem schweren Essen kann man in dem Fall gäbig auch ein Weisswein trinken, muss nicht unbedingt Rotwein sein.
Nicht unbedingt, genau. Man hat manchmal auch das Gefühl, wie ein Schnitzel, man muss ein Rotwein dazu erreichen. Man kann sehr gut einen grünen Veltliner, man kann einen Riesling, man kann aber durchaus auch so ein Smaragd zum Beispiel auch nehmen. Das wären manchmal die schwereren Weine, die wirklich super zu so einer Wiener Schnitzelpanade ringsum passt.
Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ihr müsst noch nicht probieren, aber ich schmecke den Wein schon überall im Raum verteilt. Das ist eine unglaubliche Geschmacksnote, die jetzt da gerade aufgegangen ist, wo man wirklich den Wein aufmacht. Also Wahnsinn.
Mega.
Also wir sind auch in einem engen Raum da, muss man sagen. Aber es ist wirklich fantastisch, was da rauskommt. Noch ganz kurz, bevor wir probieren. Andrea, der Franz Hirzberger. Was ist das für eine Familie, die Hirzbergers?
Also wenn es mich nicht täuscht, sind die mittlerweile in der 5. Generation. Mhm. Gehört unbestritten zu den grösseren Namen in der Wachau, die sehr viel Tradition mitbringen, aber auch, wenn man jetzt nach schmeckt, sehr viel Präzision auch im Glas.
Ist Wahnsinn.
Und gehört auch zu einer von den Gründerfamilien von der Vinea Wachau.
Okay.
Vinea Wachau, das ist eigentlich so eine Winzergesellschaft in dem Sinn, die sich zusammengeschlossen hat früher.
Kooperation. Genossenschaft.
Kooperation. Es ist eigentlich mehr 5 Winzer, die dann nachher gesagt haben,
wir unterstützen uns gegenseitig, wenn etwas ist.
Nein, im Sinne von, hey, die Wachau, die muss gross werden, mit denen jetzt hier und jetzt Regeln dafür festlegen, dass die Wein von uns das Beste bringen.
Super, und auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil Winzer, das sind so wie Rebstöcke, sagt man einmal, die sind so ein bisschen knarzen, oder? Nein, wirklich, das ist so, so sind Winzer. Und darum ist es umso erstaunlicher oder natürlich umso schöner, wenn sich Winzerinnen und Winzer zusammenschliessen und sich nicht bekämpfen, sondern sagen miteinander, hey, jetzt bauen wir die Wachau zu einem richtigen, schönen, guten, grossen, bedeutenden Weingebiet auf. Und das ist doch etwas Lässiges.
Und hat sich auch gelohnt, so wie es aussieht, ist ja jetzt tatsächlich zum Nationalwein von Österreich geworden. Also durchaus
eine gute
Idee gewesen. Ja, ich würde sagen, legen wir los.
Dankeschön, also.
Also sehr aromatisch schon mal im Glas. Ich finde eben, wie du vorher gesagt hast, es erfüllt den ganzen Raum. Das schmeckt man.
Mhm. Und ist auch so ein bisschen säuerlich.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Aber gleich auch etwas Fruchtiges, dann habe ich das Gefühl.
Weißt du,
und ganz spannenden Geschmack auf der Zunge, den ich jetzt gar nicht so genau beschreiben kann.
Äpfel?
Äpfel?
Ja, Andrea, täusche ich mich?
Auch, total bei dir. Äpfel. Hat aber auch schon eine schöne Würzigkeit.
Genau, vielleicht ist das, was man so ein bisschen merkt im Abgang oder wo dann nachher auch ein bisschen im Maul bleibt.
Was ist das mit der Säure, die Karin erwähnt hat? Mit der,
das hast du so ein bisschen in der Zunge mit, gell, die
genau.
Säure. Weil, eben, Riesling sagt, man hat eine extrem hohe Säure, grüne Veltliner hat aber auch eine rechte Säure. Das merkt man jetzt auch, das ist sehr, sehr erfrischend. Ich finde immer, teilweise hast du beim Riesling eine geradlinige Säure, wo du hier aber viel verspieltere Säure drin hast. Also merkst du es auch wirklich auf der Zunge da ganz schön.
Da drauf steht noch auf der Etikette Spitzer rotes Tor. Stimmt das so, gelesen?
Genau.
Was heisst das?
Zum Roten Tor. Das ist in. Also zuerst haben sie das Lied in Spitz. Das ist die Gemeinde Spitz, die eher ein bisschen kühler ist in der Wachau. Und das Rote Tor, das ist eigentlich verbunden mit einer schönen Sage, die wir hier haben.
Oh.
Man muss jetzt noch ein bisschen historisch dahinter sein. Im März 1645 hat da eigentlich 600 Mann sind durch das Land marschiert, haben nachher auch die Stadt Krems und Stein eingenommen und sind eigentlich dort auf dem Weg dort an dem Roten Tor vorbei. Da ist eine Schlacht stattgefunden. Den nennt man heutzutage den Schwedenkrieg. Und dann hat sich das Tor, weil so viele Leute gefallen sind, rot gefärbt. Und seitdem heisst das eigentlich das Rote Tor.
Und man weiss bis heute nicht, ob die Geschichte tatsächlich so stattgefunden
so,
hat.
Aber
es ist gutes Marketing. Wie alles in Österreich.
Und ist sogar auf der Etikette gelandet.
Und genau zu dem Marketing müssen wir dann wirklich noch viel kommen heute. Wir kommen noch zu ganz anderen Namen, die uns Österreich wird bescheren. Sagt noch ganz schnell etwas, grüne Fendlin. Ich habe vorhin gesagt, das ist so die Nationalsorte von Österreich. Das ist nicht untertrieben, oder Andrea?
Nein, also wirklich grüne Fendlin, das gehört zu Österreich, wird auch ganz schön dort grüner genannt.
Aha.
Also auch alle Touristen, die kommen. Wir bringen denen nicht grüne Fendlin bei, sondern grüner.
Grüner.
Das ist ein Umgangssprache.
Genau.
Ja. Und sag mal, wenn der so bekannt und berühmt ist, hat es da genug an Lager?
Ja, die haben ich sage 90% Weisswein wird da in der Woche auch gemacht.
90% Weisswein?
90%.
Also nur 10% Rote?
Genau, die haben 10% Rotweinanteil. Und da hat eben grüner einen grossen Vorrang, der da ist.
Und wieso ist das so? Ist dort ein spezielles Klima, das sich besser für Weisswein-Trauben eignet? Oder was ist der Grund?
Natürlich halt auch eher früher sehr, sehr kühl gewesen. Jetzt mit der Klimaerwärmung wird natürlich auch alles ein bisschen wärmer in dem Sinn. Aber halt wirklich auch die Boden und das Gestein, das wir dort haben, eignet sich hervorragend für Riesling, aber auch für grüner Veltliner. Und eben das kühle Klima, wo sie haben wirklich die Säure noch ein bisschen behalten, die wir jetzt hier auch drinnen haben, die schön angenehme Säure. Und somit ist eigentlich die Wachau eines der grössten Weisswein.
Du hast jetzt aber noch den Riesling erwähnt, also Riesling oder Müller-Thurgau zum Beispiel, haben sie dort auch, oder?
Genau. Es gibt aber auch noch andere Rebsorten wie gelber Muscateller oder auch eine autochtone Rebsorte wie Neuburger zum Beispiel.
Neuenburger?
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Die hat man in der Wachau gefunden.
Und was auch nicht alle wissen, die Wachau ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe.
Genau. Seit 2001 ist das UNESCO-Weltkulturerbe vor allem geschützt wegen diesen Steinmauern, die man dort überall sieht. Also das ganze Landschaftsbild prägt in dem Sinn. Und die Steinmauern, die sind alle von Hand aufgebaut, sind teilweise über 1000 Jahre alt. Kehrt natürlich auch beim Regenwetter oder irgendwas wieder zusammen. Also die sind meistens wirklich ohne Beton oder irgendetwas gemacht. Die haben Stein auf Stein gelegt.
Mhm.
Und das wird auch immer wieder nachgebaut in dem Sinn. Ist aber natürlich auch extrem gut für die Nützlinge, die wir dort haben. Teilweise halt auch Lebewesen, die es braucht im Weinbau. Und vor allem auch die Wärme. Also ich habe wirklich jenste Riedenwanderung gemacht. Ich bin dann aber eine Steinmauer gestanden und mir ist der Schweiß einfach nur über die Stirn abgelaufen. Das ist so heiß neben diesen Wänden. Und das ist ja super für die Reben.
Ja.
Die Hitze speichert es und es gibt wirklich den Reben wieder ab von dieser Steinmauer.
Ja, also die Arbeit geht dort nie aus, wenn man immer wieder frisch anfangen
muss. Uns geht die Arbeit auch nicht aus. Das ist der Wein-Podcast Weinfach. Heute zum Thema Österreich. Und von der Wachau gehen wir jetzt ins Bundesland Burgenland. Karin, du weißt, wo das liegt, das Burgenland?
Ganz genau. Ich habe da mal auf der Karte nachgeschaut und für die geografische Einordnung erzähle ich euch schnell. Im Norden grenzt das Burgenland an die Slowakei, im Osten an Ungarn, im Süden für wenige Kilometer an Slowenien und jetzt wird es ganz spannend, im Westen natürlich an die beiden österreichischen Bundesländer, Niederösterreich und Steiermark. Und jetzt Achtung, wird es ganz spannend.
Ja, jetzt,
jetzt kommt mein Promi-Wissen zum Zug. Von dort ist nämlich niemand geringeres als der Arnold Schwarzenegger, der Hollywood-Star, vor allem bekannt aus Terminator. Und der ist ursprünglich von dort, also ganz in der Nähe von dem Weingebiet, wo wir darüber reden. Und wenn ich ihn jetzt würde treffen, würde ich ihn gerne mal fragen, ob er die Weine aus dieser Region auch kennt oder ob das sogar zu seinen Lieblingswein gehört.
Ah, das wäre jetzt mal etwas. Also wenn wir das nächste Mal ihn sehen, dann hasta la vista, Baby. Dann fragen wir ihn.
Genau.
Gut. Der kommt wirklich, das vergisst man manchmal, dass die Leute, der Arnold Schwarzenegger von Österreich. Und du hast den nie getroffen, Andrea? Nein.
Nein, ich kann jetzt sagen, ich kann noch nie, ich kann das fragen, effektiv, bin nicht dazugekommen.
Ja.
Ein Wein von dort hat gerade drei verschiedene Rebsorten miteinander in der Flasche vereint. Aber zuerst noch ein paar Worte zum Burgenland ganz allgemein, Andrea. Eine Region ist das, kann man schon sagen, die sehr eine zentrale Rolle spielt in der Weinproduktion Österreich.
Genau. Also, das Burgenland hat eigentlich einen sehr hohen Rotweinanteil, also 56% Rotwein. Etwa 44% Weisswein.
Ah, da ist es wieder so ein bisschen ausgeglichen.
Da ist es ein bisschen ausgeglichen. Schon ein bisschen mehr Rot, das hier überwiegend. Aber sehr besonders, es hat am meisten Sonnenstunden und die höchsten Temperaturen von Österreich. Also da mag der Rotwein aber auch schön ausreifen in dem Sinn.
Was heisst so ein bisschen die höchsten Temperaturen? Was für ein Klima herrscht da?
Man nennt das pannonische Klima.
Oh.
Es klingt extrem schön, es klingt auch extrem besserwisser teilweise, wenn man das sagt.
Pannonisches
Klima. Da kann man glänzen auf dem nächsten Wein oben.
Genau. Du kannst es auch zu pannonischen Speisen reichen. Also man kann das Wort für sehr viel verwenden.
Und was heisst das konkret?
Das pannonische Klima wird dort so genannt, weil dort die pannonische Tiefebene ist. Das ist ein Teil von Ungarn, so wie in Kroatien, steht in der pannonischen Tiefebene drin. Und die Temperatur ist halt eben sehr speziell. Teilweise hat es auch ein bisschen kontinentales Klima, das wir haben. Das heisst, grosse Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Und so ein bisschen moderate Niederschläge, die aber auch durchaus teilweise eine Trockenperiode führen kann.
Jetzt eigentlich gerade eine Frage. In der letzten Podcast-Folge mit Dominik Grellstab habe ich gelernt, dass so starke Temperaturschwankungen für einen Wein nicht so gut sind. Er wäre dann ein bisschen zickig, hat er gesagt. Ist jetzt das doch nicht das Problem, wenn die grossen Temperaturschwankungen im Sommer und Winter sind?
Ist also, er so dort in der Flasche ja, wahrscheinlich,
solange
oder?
Er ja. hat gemeint, wenn er dann schon in der Flasche ist, nicht wenn er noch draußen hängt.
Also
ist gut.
In den Reben kommt ja. das noch genau. nie so drauf an.
Im Gegenteil, dort ist es sogar eher förderlich, wenn man in der Nacht okay. kühle Nächte hat und am Tag vielleicht wirklich richtig heisse Sommertage. Das ist sogar sehr
genau,
förderlich.
Weil über Nacht speichert es, also wenn es kühle Temperatur hat, so ein bisschen die Säure in den Trauben, die man ja natürlich auch braucht, sonst wird der Wein plump. Und über den Tag, wenn die schöne Wärme kommt, dann prägt sich eben die aromatische spielerische Sache aus.
Sehr interessant.
Der Wein, den du uns mitgebracht hast, behauptet von sich nichts weniger als der Wein von allen Weizen. Er heisst auf jeden Fall genau so, Andrea.
Er heisst der Wein.
Der Wein.
Spannender
Name.
Das ist
auch ein bisschen blöfferisch, oder? Wenn man sagt, der Wein. Also das ist einfach der Wein.
Oder ein bisschen unfallsreich.
Hast du einen Öffner? Ich habe den Öffner nicht.
Ist
der Öffner
Wein.
Bei dir? Ich weiß nicht, wo der Öffner ist. Yes, es geht schon nach der ersten Flasche den Öffner verleiht. Wir schauen, wir finden... Nein, mit den Zähnen wäre es schlecht. Karin hat einen Öffner, gut. Andrea, wärst du so lieb?
Wir übergeben den Öffner wieder am Profi.
Ja. Also ich habe vorher gesagt, Andrea, der Wein, der besteht aus drei verschiedenen Rebsorten. Aus welchen drei verschiedenen Rebsorten?
Wir haben hier Zweigelt, Merlot und noch Cabernet Sauvignon, was wir da drin haben.
Ist das normal, dass man da verschiedene Rebsorten untereinander mischt?
Ja, man kann es natürlich auch reinsortig in dem Sinn machen, aber ich sage immer, gerade bei einem Blend ist es halt das Schönste. Du nimmst eigentlich das Beste aus jeder Rebsorte raus und tust es vereinigen. Also jede beste Charaktereigenschaft nimmst du raus und machst dazu aber so ein Cuvée in dem Sinn.
Ein Cuvée, aber dazu muss man sagen, also wenn man so drei oder manchmal sogar vier, fünf Rebsorten zusammenmischt, es ist nicht ohne. Also man kann ja nicht einfach beliebig ein bisschen Zeug zusammenmischen. Das funktioniert ja nicht.
Dann musst du schon ein Handling dazu haben, dass du das wirklich
also, da bist du eigentlich ein Künstler, oder? Kann man das so sagen? Du
genau.
Ja, eine, die Bilder malt oder Musik macht. Du bist ein Künstler, du musst ja ausprobieren, wie viel Max Lieder von welcher Sorte und was passiert, wenn ich diese Sorte ein bisschen wegnehme und wieder zugebe und Luft und Säure und so. Das ist ja alles ganz, also nicht einfach.
Und ich sage, sensorisch musst du als Kellermeister auch sehr parat sein, dass du genau weißt, wie viel Prozent du jetzt da rein, wie viel da, welcher Jahrgang hat jetzt bei mir jetzt ein bisschen mehr Säure rausgebracht, welche Rebsorte ist jetzt da, hat ein bisschen mehr Aromatik rausgebracht.
Ah, und das kommt dann so auf blenden, den Jahrgang drauf an. He?
Ist genau.
Mhm. Ein bisschen wie bei den Cocktails, die das entwerfen, geht es nicht nur um die Spirituose oder welchen Sirup immer noch dazu, sondern wirklich so ein bisschen unter den Trauben untereinander. He?
Muss man mal schmecken, der Wein. Muss man wirklich jetzt Also nur schmecken kann.
Also ganz ehrlich, er schmeckt schon ein bisschen wie der Wein. Also es schmeckt vielversprechend.
Ich muss auch sagen, Andrea, da haben wir jetzt fast ein bisschen Sport aufgemacht vielleicht. Oder wir müssen jetzt einfach noch irgendwie eine halbe Stunde so liegen lassen. Was meinst du?
Der bräuchte jetzt schon noch ein bisschen Luft. Also dem tut schon noch gut, wenn man da noch ein bisschen schnaufen könnte.
Oh, aber es ist trotzdem...
Aber das ist jetzt auch schön, jetzt siehst du ein bisschen die Entwicklung im Glas. Also wenn du jetzt schmeckst, eben jetzt ist er noch ein bisschen zu. Und nachher, wenn wir jetzt 10, 15 Minuten darüber geredet haben und nachher nur eins dran schmeckst,
er verändert dann sich mit dem Lauf vom Abend. Das ist eben auch immer schön. Also zum Wohl miteinander auf The Wine. Wer das The Wine macht, will ein Superstar in Österreich. Zu dem kommen wir gerade, das probieren wir zuerst mal. Sehr, sehr fein, aber sehr auch speziell und etwas, was ich nicht jeden Tag habe, muss ich sagen. Also Andrea, das ist jetzt schon hohe Kunst.
Ist auch extrem rund gemacht, nicht? Also ich finde es jetzt wirklich der... Dann merkst du, hat so ein bisschen das Bärige, das typisch in jedem Wein findest. Aber trotzdem, er hat recht interessante Sachen drin.
Schocke?
So ja, okay. Ja, das stimmt. Okay. So
Schocke. Schwarze Schocke.
Lakritze,
genau. Mhm. Baumnuss.
Aber auch so ein bisschen etwas Süßliches, Fruchtiges noch. So ein bisschen, ist das Beri oder...
Also weißt, vielleicht ist es jetzt auch einfach nur Einbildung, weil wir jetzt die drei Rebsorten so vorher gesagt haben, dass sie da reingemischt werden zu einem Cuvée. Aber ich schmecke irgendwie die drei auch einzeln raus. Das ist noch verrückt. Aber eben, wie viel das Einbildung ist und wie viel das ich da jetzt irgendwie einfach, weil ich es weiss, sage, das weiss ich nicht.
Also ich sage jetzt ganz jede Rebsorte hat ja so einen eigenen Charakter. Mhm. Ich sage immer, ich merke aus der Cabernet Sauvignon, wo wir jetzt da nur wenig drin haben, aber hat noch so etwas Krutiges hinten nachher.
Mhm, das stimmt. Und ich weiss nicht, ob ich jetzt hier richtig liege, aber den Wein könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, einfach mal so in einer Bar oder irgendwo aus Glas Rotwein zu trinken, ohne unbedingt noch dazu etwas zu essen.
Ja, also ich habe das Gefühl, wenn du den Wein, so den Wein da trinkst, dann musst du eigentlich gar nichts mehr essen dazu. Weil das ist irgendwie, das ist fast schade, weil der hat so ein Aroma, so einen Geschmack, dass du mit dem Essen wahrscheinlich fast das Essen dann den Geschmack abtötet.
Das ist so ein schöner Schminewein, gell? So
genau. Oh ja!
Schminewein, das gefällt mir.
Mit dem Fell vorne dran.
Jetzt kommt ja wieder die Jahreszeit.
Genau, und man hört es sowieso, wenn die kühlen Tage wieder starten.
Wir müssen unbedingt jetzt über den Macher von dem Wein, den Erich Scheibelhofer, reden. Er ist ein eigentlicher Popstar unter den Winzern und das gerade mal mit 46. Also der Erich Scheibelhofer, Andrea, das ist ein spezieller Mensch.
Genau, also der Erich Scheibelhofer, der hat seine Praktika in Australien unter anderem auch gemacht. Aber auf die Reise konnte er ganz viel Wissen mitbringen und hat dann mit 22 nachher den Familienbetrieb vom Vater übernommen.
Genau. Oh, das ist aber noch jung, oder? Oder wie alt bist du gewesen, Reto, als du ins Schweizer Business gekommen bist?
Ja, irgendwie 40. Also mit 22 das übernehmen, das finde ich schon also das sehr speziell.
Hohe Kunst.
Und er ist schon bis dort, ich habe mal seine Biografie nachgelesen, wirklich auch eben nicht nur Australien gewesen, sondern auch Kalifornien. Und ich habe irgendwie bei ihm, ich habe ihn einmal in meinem Leben persönlich kennengelernt, ich habe irgendwie bei ihm das Gefühl, er hätte auch das Australische und das Kalifornische wollen so mitnehmen auf Europa und auf Österreich und das da quasi verbreiten. Was denkst du, liegt ich richtig oder falsch? Also ich glaube.
Ich finde auch seine Weine sind teilweise immer sehr harmonisch und rund gemacht, wo du vielleicht auch in Kalifornien halt auch findest, die rund, weniger Ecken und Kanten. Und das finde ich jetzt gerade bei dem Wein, das zeigt super, der ist sehr rund.
Ein bisschen erinnert mich der Wein an Opus One. Irgendwie nein, gut, ja, ich weiß jetzt schon. Du sagst jetzt, nein, das kann man nicht so vergleichen, vor allem nicht vom Preis her, ist schon klar. Aber trotzdem.
Das ist ein schönes Kompliment.
Ja, das ist schon. Ja, ich finde, also da ist man jetzt nicht mehr so weit weg. Und muss man auch sagen, er ist ja nicht nur ein Winzer. Er hat seit 2 Jahren auch seine eigene Wellness-Tempel-Oase, sein Resort geschaffen mit 120 Zimmer, 4000 Quadratmeter Sparbereich. Oha. Also,
also kann man eigentlich ein bisschen entspannen mit gutem Wein dazu. Vielleicht hat es dort ja auch eine Schmine, ich weiß es jetzt nicht, aber das können Sie sich mal anschauen.
Würde sich sicher lohnen, es geht zu schauen, effektiv.
Der Erich Scheibelhofer, hat dir mal irgendetwas, den Namen Big John, etwas gesagt, Karin? Ist das ein Wein, den du kennst?
Ich glaube, den habe ich schon mal gehabt. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, wie der schmeckt, ich könnte mich
das
jetzt nicht mehr explizit
zurückerinnern,
aber Big John, das ist mir auf jeden Fall ein Begriff.
Genau, und der Big John ist eben genau auch von dem gleichen Winzer, genau, auch vom Erich Scheibelhofer. Und man muss sagen, Andrea, Big John gehört heute schon zu den eigentlichen Klassikern.
Ja, ist ein rechten Kultwein geworden. Aber wir reden jetzt über einen roten wahrscheinlich, den du kennst, Karin.
Ah, es genau. Gibt auch Big John Weiss,
es gibt auch einen Big John Weiss.
Nein, ich rede vom Rotwein.
Das ist ein Rotwein? Ja. Ich muss auch sagen, das ist mein erster österreichischer Wein, den ich probiert habe.
Was?
Ja, genau.
Schon?
Ja, sicher.
Okay.
Irgendwann haben wir müssen starten, oder? Mit was? Und dann ist der Big John.
Ich erlebe es immer wieder in Österreich, dass junge Generation auf den Big John wahnsinnig abfahren. Den haben wir heute nicht da, um den geht es auch gar nicht. Es geht aber um den Erich Scheibelhofer. Und genau der Erich Scheibelhofer, der schafft regelmäßig mit einem anderen Winzer zusammen, mit dem Florian Geier. Wieso arbeiten die zusammen? Was ist das für ein Team? Wieso macht man das, Andrea?
Ich sage immer, wenn du mit anderen Winzern zusammenarbeiten kannst, du kannst so viel von jedem mitnehmen. Und ich sage gerade, beim nächsten Wein ist das nachher auch der Fall. Da haben sich zwei getroffen, eben einmal der Erich Scheibelhofer und der Florian Geier, den wir hier haben. Das ist der Wein Breitenbrunn, den wir nachher präsentieren. Und wenn die zusammenarbeiten, wie soll ich das erklären? Du hast halt viel mehr Einfluss, du hast halt viel mehr Spielraum auch dadurch. Die nimmst etwas vom anderen mit. Und vor allem auch, eben, er hat auch einen Club gegründet, wo sich die fünf Winzer treffen. Und dort haben sie einen coolen Wein gemacht, mit dem Skorpion drauf.
Vielleicht den gibt es schon länger.
Genau, der Patronage. Und
da sind es noch fünf Winzer gewesen. Jetzt sind es nur noch zwei.
Jetzt sind es zwei und davon kommt jetzt der Breitenbrunn.
Und wie ist das so? Ich stelle mir das ja vor, Winzer untereinander, da ist man eher so ein bisschen Konkurrenz und will den besser Wein machen als der andere. Ist das gang und gäbe, dass die jetzt da zusammengespannt haben? Oder ist das sehr speziell?
Das kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ein Tennis-Doppel. In dem Sinn.
Ah, wirklich?
Ja, genau. Ja, also.
Es ist nicht immer so harmonisch. Ich wiederhole mich jetzt gerne nochmal, was ich von meinem Vater gelernt habe. Winzer sind wie Rebstöcke sehr knorzig. Nein, aber in der heutigen Zeit hat sich die Generation gewandelt. Die Jungen, die kommen miteinander aus und die schauen natürlich auch aufeinander und hoffen natürlich, dass man eben, wie du richtig das sagst, Andrea, dass man voneinander profitiert. Und wenn du sagst Tennis-Doppel, dann ist das eigentlich ein wunderbarer Vergleich. Gleich, weil jeder ist ja entweder vorne am Netz stark oder eher hinten in der Abwehr, oder?
Genau. Und so kann man eigentlich den Wein noch mehr perfektionieren in dem Sinn.
Aufgemacht ist er. Schau mal, ist lustig geschrieben, dass Breitenbrunn auf der Flasche geschrieben mit P und AI. Der Ort, wo der Wein herkommt, schreibt sich aber mit B und I, also EI.
Auch wieder sehr einfallsreich.
Ja, also einfallsreich. Ja, gut, kann man so sagen. Oder wieso habt ihr das so gemacht? Weißt du das?
Das ist auch so also das Aufsehenregen, oder? Irgendwo durch. Man muss sagen, hey, was ist jetzt das für ein Wein? Was haben wir da in den Flaschen eigentlich? Ist aber wirklich auch benannt eben nach dem Dorf Breitenbrunn. Und muss sagen, also sehr schön ortsbezogen, auch mit den Etiketten, die vorne drauf ist.
Das ist ja der Ortskern Kille.
Genau.
Und da habe ich auch noch gerade etwas dazu. Da fällt mir jetzt auf, im Vergleich zu den anderen beiden Weinen, die wir haben, da handelt es sich nicht um eine Papieretikette, sondern das ist wirklich direkt auf die Flasche gedruckt.
Oh, das ist teuer.
Das habe ich noch nie gesehen. So. Ah, ist das, ja.
Genau.
Das kostet.
Das ist natürlich ein Stück teurer auch. Vor allem der Jahrgang muss man auch jedes Mal anders wieder auf die Flasche drucken in dem Sinn. Mhm. Aber ich sage, gerade so etwas zu aufstellen, so eine Flasche rührt man nicht einfach gerade so wieder weg.
Die würde ich jetzt auch noch bei mir zuhause aufstellen. Ja. Und oben neben der Versiegelung ist das Wachs, nicht normales Papier, gell?
Das ist Wachs, ja. Genau.
Was macht der Wachs gut, Andrea, dass nichts passiert?
Ich sage, Wachs ist noch eines, in dem Sinne, es gibt noch ein weniger Sauerstoff dazu. Also er macht noch ein mehr.
Ist die Chance, dass er Kork hat, ist gering oder nicht unbedingt? Oder das hat nichts mit dem zu tun?
Nicht unbedingt, sage ich in dem
Sinne. Wachs einfach nochmal eine Versiegelung.
Genau.
Können wir probieren?
Kannst natürlich auch mit so einem kannst einen Zapf haben.
Ja.
So Korken.
Ja, ich habe immer das Gefühl, weniger. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch das Einbildung. Also, zum Wohl. Freut mich zum sehr. Wohl. Breitenbrunn.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das kannst du sein. Was für ein Abgang.
Ist für mich jetzt auf eine Art würziger oder, was ist das richtige Wort? Mal würziger als der Wein vorher. Dieser ist eher so ein bisschen noch ein bisschen leichter gewesen, habe ich das Gefühl, und der ist jetzt ein bisschen schwerer. Liege ich da richtig?
Es gibt nicht richtig und nicht falsch. Du kannst sagen, was du auch immer willst, Karin. Aber schlussendlich muss man sagen, sie hat es ziemlich getroffen, finde ich, Andrea.
Ja, ich finde es auch. Es ist extrem ein schöner Wein. Man merkt hier, er hat relativ viel Holzeinfluss. Also der ist 16 Monate neue französische Eiche gewesen. Nachher haben wir den Wein noch einmal rausgenommen und nachher nochmal in 16 Monaten neue französische Eiche hineingelegt.
Wieso machen wir das rausnehmen und wieder reinnehmen?
Natürlich eben der Holzeinfluss, den man jetzt ein bisschen spürt, um den zu haben, aber auch um Tannin richtig abzurunden. Also ich sage gerade, die Rebsorte, die wir jetzt hier haben, Cabernet Sauvignon, und wir haben noch ein bisschen Merlot drin. Cabernet Sauvignon hat auch eine Rebsorte, die ein bisschen viel Tonin hat. Und mit schön viel Barrique kann man die eigentlich recht zähmen. Und jetzt der Wein, muss ich sagen, ist jetzt sehr elegant gemacht. Aber man merkt den Holzeinfluss, aber nicht zu dominant. Also man hat da wirklich auch noch eine schöne Frucht dahinter. Mhm. So ein bisschen das Cassis schmecke ich jetzt da raus.
Wir haben vorhin gesagt, der Wein, oder Karin hat es gesagt, den können wir auch ohne Essen wirklich so am Schmine trinken. Der Breitenbrunn, den wir jetzt hier trinken, zu was eignet sich der zum Essen?
Dem würde ich jetzt ein schönes Lamm mit einer schönen Kräuterkruste, kannst du jetzt gut dazu servieren. Mhm. Ich sage, das passt jetzt, das mag dagegen haben. Oder auch wirklich Gericht, wenn du so ein Portweinschuss hast oder etwas, kannst du das sehr gut dazu erreichen.
Ah, gut, gut, gut. Habt ihr da immer genug an Lager bei euch? Zum Beispiel das Emmen?
In Emmen, ja.
Wird dort viel gekauft.
In dem Luzern.
Ich muss aber sagen, der ist sehr beliebt. Also du musst auch immer schauen, dass du wirklich etwas bekommst.
Was haben wir da im Jahrgang?
Wir haben jetzt den 2018er Jahrgang. Ich meinte, jetzt kommt der schon gleich fast 19er.
Preis-Leistung, sag mal schnell.
Der ist bei 56 Franken.
Super.
Der 18er.
Perfekt.
Lohnt sich dem Fall auch nachher aus Deko die Heife Flasche. Also die sieht wirklich fantastisch aus.
Das sind wirklich drei grossartige Weine aus Österreich, die du uns mitgebracht hast, Andrea. Was wir jetzt offen haben, das ist unsere Rubrik mit Vorurteil.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, dass wir haben auch vorher in der Folge schon darüber geredet, wenn ein Wein Zapfen hat, das heisst also mit einem Korken verschlossen ist, dass man da nichts dagegen machen kann. Darum kaufen viele lieber Wein mit Deckelverschluss. Ist das richtig?
Ich sage, aber Wein mit Deckelverschluss hätte wieder einen anderen Vorurteil in dem Sinn. Natürlich hat man lieber das Feeling, aber das Plopp-Feeling, wenn man jetzt hatten, dass man die Flasche aufmacht, auf den Tisch stellt, kann zelebrieren, statt einfach nur den Kick, den viele Sommeliers machen. Mhm. Aber was du jetzt eigentlich herauswollst, was wir gesehen haben, der Zapfen, den wir jetzt hier in der Hand haben, von dem Breitenbrunn, das ist ein Diam-Zapfen.
Ein was?
Ein Diam.
Diam, also Diam. D-I-A-M.
Genau.
Noch nie gehört.
Aber steht da auf dem Zapfen drauf?
Steht das auf dem Zapfen drauf?
Diam?
Diam.
Was ist ein Diam-Zapfen?
Das ist abgekürzt das Diamantverfahren. Das ist ein spezielles Verfahren, wo man eigentlich das Bakterium, das für einen Kork verantwortlich ist, herauslesen. Und so hat man eigentlich wirklich Garantie darauf, dass du dort eigentlich kein Korkgeschmack hast.
Was?
Und das klingt aber recht kostenaufwendig.
Genau,
das
der
Verfahren.
Zapfen ist sicher auch ein bisschen teurer als die anderen.
Das heisst, wie viel kostet so ein Zapfen ungefähr?
Das frage ich mich. Ich bin leider
ja, ich sage jetzt mal 2 Euro.
Ich würde sagen, wahrscheinlich 1-2
ja,
so. Franken teurer als jeden anderen Zapfen.
Und darum eben. Anstatt 80 Gappen in der 2 Euro oder 2 Franken, wie auch immer. Aber das ist ja interessant. Also die garantieren das, dass du keinen Zapfengeruch mehr hast mit einem Diam-Zapfen. Ist das so? Mhm. Und wenn nicht?
Ich habe ein einziges Mal wirklich Zapfengeruch gehabt, ist aber Diam 5 drauf gestanden. Das heisst, er gibt dir 5 Jahre Garantie drauf.
Ah, da gibt es noch Abspaltungen.
Es gibt noch Abspaltungen, genau.
Okay.
15, 20.
Wow.
Wo er eigentlich, aber das ist eigentlich auch mega spannend. Da weißt du eigentlich gerade genau, wie lang oder der Wein, den du aufmachst, wenn du auf den Zapfen drauf lagst, und der steht die am 5, dann weisst du ganz genau, der Wein ist nicht geeignet zum Langlagern. Ja. Die haben 5 Jahre durch einen Kiel aufgegeben, das heißt, es ist ein junger Wein, den musst du schnell trinken. Und jetzt bei anderen Weinen, wo sie jetzt die am 20 drauf haben zum Beispiel, dann sagst du auch, okay, der Wein, der ist dazu da, um wirklich 20 Jahre zu lagern.
Ja.
Das finde ich eben auch schön. Das ist wie eine Angabe für uns, wo man kann sagen, oh ja, okay, der hat jetzt.
Und das sollte man eher mal nehmen und dann noch ein bisschen länger liegen lassen. Ja.
Und es ist nicht so, dass Mövenpick sowieso noch eine Zapfengarantie gibt, oder?
Genau,
das ist doch mal früher noch so gewesen. Ist das immer noch so?
Wir haben auf einen Jahrgang, also jetzt zum Beispiel den 2018er Breitenbrunn, den wir jetzt trinken, auf diesen Jahrgang hat man eine 10-jährige Garantie. Das heisst, du kannst ihn bis 2028 retour bringen, falls jetzt etwas wäre.
Ah, also das heisst, wenn
es ein Zapfen ist oder
genau,
falls er oxidiert ist.
Und merkt,
genau,
da ist ein Zapfen, dann kann man mit dem Wein wieder zurückkommen in den Laden.
Genau. Also kann man auch die Flasche leer trinken und dann zurückkommen und sagen, es hat Zapfen gehabt?
Nee, das ist nicht unbedingt. Das ist...
Ah, ja.
Ich glaube, das funktioniert nicht richtig.
Die Winzer müssen auch etwas verdienen. Würde man das auch irgendwann bei allen Winzer machen und dann...
Alle drei Weinperlen, die wir heute vorgestellt haben, kann man kaufen oder jetzt bei uns gewinnen.
Jetzt gönnen im Weinfach-Podcast.
Wer jetzt gerne sein Glück im Spiel probieren will, kann mitmachen. Und zwar schickt ihr uns dazu eine E-Mail an weinfach@mövenpick-wein.ch. Achtung, Mövenpick mit OE geschrieben. Und dort sagt ihr uns einfach in einem Satz, wieso gerade ihr die Weinflaschen gerne hättet. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und wir kontaktieren den Gewinner oder die Gewinnerin persönlich. Einsendeschluss ist, bis die neue Folge erscheint.
Auf die gleiche Adresse kann man auch jederzeit natürlich Hörerfragen schicken, vielleicht gerade auch Fragen und Anmerkungen in Bezug auf die heutige Folge zu Österreich oder sonst einfach eine Frage, die einem Wunder nimmt. Wie gesagt, weinfach@mövenpick-wein.ch. So, das wär's gsi, unsere Folge über Österreich. Haben wir noch etwas vergessen, Karin?
Ja, und zwar die nächste Folge, die gibt es schon gleich. Und zwar reisen wir dann ein bisschen weiter als Europa. Und zwar geht es auf einen anderen Kontinent, genauer gesagt auf Südamerika. Dann das Thema Chile.
Chile?
Du kannst gespannt sein, Reto.
Ja, du was auch, was ich dir über Chile kann erzählen und über
gespannt,
unsere Familie.
Ich bin gespannt, dass du schon weißt. Unbedingt. Ja, ja, ja. Und ganz wichtig natürlich, unsere Weinsendung auf dem Podcast-Kanal von eurer Wahl abonnieren. Dann verpasst ihr keine einzige Folge. Und am besten folgt ihr uns auch auf dem Instagram-Channel von Mövenpick Wein Schweiz.
Danke, Andrea Müller, Geschäftsführerin von der Mövenpick-Filiale in Emmen. Schön gsi und danke für Österreich. Ja, ich habe es genossen.
Danke, dass
ich wusste, es wird gross, aber jetzt bin ich wirklich froh, dass es so fein geworden ist. Danke vielmals, Karin Frautschi, für deine Geselligkeit.
Sehr gerne.
Und herzlich der Weinwelt da außen. Danke fürs Zulassen und denke dran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.